Abschnitt 19 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. In meinen Protokollen steht verzeichnet, was sich in den Sitzungen begab, die die Herren aus London bei mir veranstaltet haben. Die Verwirrung in meinem Haus und in meiner Seele steigt von Tag zu Tag. Was soll ich noch vieles sagen zu dem neuerlichen Wechsel und Abschweifen des mystischen Frage- und Antwortspiels zwischen Kelly und dem grünen gespenstischen Kind? Nicht mehr ist die Rede von Unsterblichkeit und Grönland und Königin und Krönung der Persönlichkeit und von all den überirdischen Gnaden der Auserwählten. Ja, nicht einmal die Rede mehr ist, wie das Salz und die Essenz zu bereiten sei, sondern mit dem Ehrgeiz und dem weltlichen, oberflächlichen Geschwätz und Gelüst der Hofleute und des intriganten Polenvoivoden ist alle Sammlung und Einkehr des Gemüts in das Gegenteil verdreht, und die Sitzungen hallen wieder von den ungestümen Fragen dieser Menschen nach dem lächerlichen Lauf ihrer angesponnenen Pläne und ehrgeizigen Absichten, als ob sie in der Höhle der Hexe zu Uxbridge säßen und aus dem Gebräu ihres Unrats sich nach Art der Jahrmarktsdirnen wahrsagen lassen wollten. Und dabei liegt Kelly in Verzückung wie damals, als die Fragen des geistigen Lebens an Aristoteles, Plato und König Salomo gestellt worden. Nur sprechen jetzt aus deinem Munde die Kammerdiener und die Speichellecker der königlichen Schlafstuben. Ekel, Ekel über Ekel. Und nicht einmal, wovor mich ekelt, weiß ich. Nach jeder solchen Sitzung erhebe ich mich mit ausgelaugtem Mark, kaum dass meine Füße mich noch zu tragen vermögen. Aber nach jeder solcher Sitzung geht Kelly hervor mit einem neuen Zuwachs an robusten Kräften, an siegreicher Zuversicht und mit immer selbstbewussterer Haltung. Nicht mein Gast ist er mehr in meinem Hause, mein Schüler und Famulus, sondern ich bin hier nur der Geduldete, der Diener seiner Wunderkraft, der Sklave seiner wachsenden Ansprüche und Forderungen. Und damit mir kein Bekenntnis der Scham erspart bleibt, er, Kelly, ist es nun, der die Kosten dieses Haus- und Hofhaltens zeitweilig damit bezahlt, dass er sich von meinen Gästen, namentlich von dem Fürsten Lasky, der über märchenhafte Einkünfte zu verfügen scheint, für die Mitteilungen bezahlen lässt, die er ihnen im Namen des grünen Engels macht. So also lebe ich nun jetzt mit den meinigen von den Trinkgeldern des Scharlatans. Denn seit Neuestem ist es mir kein Geheimnis mehr, dass der Kelly vor Betrug und Täuschung in diesen Sitzungen nicht zurückschreckt, sondern er verkündet mit verstellter Stimme und Gebärde, was die Eitelkeit und die Unersättlichkeit der törichten Frager nur zu hören wünschen und was ihrem grenzenlosen Ehrgeiz schmeichelt. Er hat mir auch mit frechen Worten und zynischem Lachen eingestanden, dass es so ist, und mir anheimgestellt, mir das Bett unter dem Leibe wegfänden zu lassen, um die illustren Gäste zu verköstigen, wenn mir das lieber sei. Und viel tiefer noch als diese Demütigung, gewissermaßen der Geschäftsgenosse eines Beutelschneiders und Schwindlers zu sein, wühlt in mir die furchtbare Frage, wie darf die Vorsehung dulden, dass himmlische Boten wie der grüne Engel und das gespenstische Kind vom westlichen Fenster ruhig solch grässlichem Betrug vor ihren Augen und in ihrer Gegenwart und in ihrem Namen zusehen? Denn dass sie mittendrin erscheinen, leibhaftig, greifbar und sichtbar für alle Anwesenden, hat sich dutzende Male erwiesen. Es ist das alles über mich gekommen, verheerend und plötzlich wie ein Wüstensturm, und ich sehe den Schlund des Verhängnisses offen, der mich jede Stunde zu verschlingen droht. Wird der Kelly entlarvt, so falle ich mit, dann bin ich an ihn gefesselt, und wer würde mir glauben, ich sei unschuldig? Bin ich es doch selbst in meinen eigenen Augen nicht mehr? Schon sind die Einladungen dringend geworden, die mich nach London rufen zur Königin Elisabeth, die durch die überschwänglichen Berichte des Polen Lasky neugierig geworden ist und von mir verlangen wird, dass ich ihr die neu entdeckten Wunder der geöffneten Tür zum Jenseits nicht vorenthalte. In diesem Falle geht's dann um mein Leben. aber nie werde ich dulden, dass Kelly auch vor ihr seinen Betrug erneuere. Hier steht das Letzte, John Dee, und hier ist die Grenze deiner Irrtümer und Verbrechen an dem Geheimnis des Baphomet. Oh, hätte ich nie meine Träume aufgeschrieben. Wie wahr ist es doch, was die alten Eingeweihten sagen. Wer Träume aufschreibt oder sie erzählt, dem werden sie Wirklichkeit. Ist er nicht leibhaftig geworden, der Mann mit den abgeschnittenen Ohren, von dem ich geträumt habe? Jetzt steht er hüllenlos vor mir in der schmutzigen Gestalt meines Haus- und Schicksalsgenossen Kelly. Und wieder muss ich des Bartlett Green gedenken und des Masquet, die beiden Aasgräber und Gruftschänder, die beiden Boten aus dem Jenseits des Toten rächenden Bischofs Dunstan. Ich bin das Opfer des unheimlichen Verhältnisses geworden, das mir die Elfenbeinkugeln zugesandt hat, damit sie sich in Eisenkugeln verwandeln, an meine Füße gebunden wie die, die ein Verbrecher durchs Leben schleppt. Nun hat der Pole Lasky aus London mit beredtem Fürwort der Königin nach mir und Kelly geschickt, dass wir an den Hof kommen sollen und dort in feierlicher Sitzung den grünen Engel beschwören. Weil den Woiwoden aus Poland das Podagra ergriffen und wir ihm aus dem Munde der Unsterblichen ein wirksames Heilmittel gegen seine Burgunderfüße mitteilen sollen. Oh, es nimmt den Weg, den ich kommen sehen. Wirrwarr über Wirrwarr, Not über Not, Schande und Untergang. Wir sind auf Befehl der Königin aus unserer Weigerung abberufen und müssen eilends nach London kommen. Wir haben bei Hof die prächtigste Aufnahme gefunden, aber um welchen Preis meiner Seele? Elisabeth bestand darauf, dass sofort einige Sitzungen abgehalten wurden, wobei zwar keine sichtbaren Erscheinungen auftraten, wohl aber aus dem bewusstlosen Munde des Kelly zwei Geister sprachen, die sich Jubanderleis und Galba nannten und dem Polen verhießen, er werde nicht nur bald genesen, sondern sogar König der Türkei werden. Elisabeth verbiss sich nur mühsam das Lachen. Aber ich sah ihr an, wie sehr es sie gelüstete, mit mir das alte grausame Katz-Mause-Spiel wieder zu beginnen, und welche satanische Freude es ihr bereitete, mich am Abgrund der Lächerlichkeit hintaumeln zu sehen. Was treibt sie zu solchem Beginnen? Unerforschliche Vorsehung! Ist dies die Bürgschaft und die Verheißung unserer geheimnisvollen seelischen Verbindung? Ist dies das Ende des Weges zum Baphomet mit der Krone und dem ewig funkelnden Kristall? Ich konnte dem allen nur Einhalt tun, indem ich meinen alten Freund Lester anflehte, zu bewirken, dass die Sitzungen in London abgebrochen würden. Sonst hätte sich noch ereignet, dass die Geister dem Lasky zu schlimmer Letzt die Herrschaft über Großbritannien und die ganze Welt versprochen hätten. Es fand sich denn auch zum Glück alsbald Gelegenheit, die Königin aus ihrer teuflischen Lust an meiner Verlegenheit zu reißen. Ich beschwor sie bei einer Unterredung, Abstand zu nehmen von ihrer Neugier, mit den Geistern des Kelly zu verkehren, solange ich selbst nicht klar sehen könnte, welcher Art sie seien. Ich stellte ihr vor, wie auch das Jenseits bevölkert sein möchte von Wesen der allerverschiedensten Gattungen und von Irrlichtern, die imstande seien, die Form von Engeln vorzutäuschen, so daß die Erhabenheit der Majestät gleichsam in Gefahr stünde, sich den bösartigen Klatschzungen von Neckphantomen auszusetzen. Worauf die Königin nach langem, ernstem Nachdenken die Frage an mich stellte, ob ich mir denn in Zukunft von meinen Geisterbeschwörungen mehr verspräche, als von meinen früheren Plänen, Grönland zu erobern. Ich antwortete mit einem festen Ja, und indessen sie mich mit einem tiefen Blick prüfte, fuhr ich fort, ob ich nun auf solche oder auf eine andere Weise mein Leben hinbringe. Auf der Entdeckungsreise nach dem Lande der Erfüllung war ich und bleibe ich, solange ich das Licht schaue. Und wo immer ich landen oder stranden mag, da will ich die Fahne meiner ersten Liebe hissen und Engelland nicht anders greifen als Wilhelm der Eroberer, da er England niederstürzend mit Händen griff und in Besitz nahm. Die Königin antwortete nicht. Ich ließ sie bei ihrem Schweigen. Ich sah aber, dass sich ihr Hochmut wider mich bäumte, und darum verstand ich wohl, warum sie zum Spott als Abwehr griff, indem sie sagte, »Inzwischen, Magister, die hören wir ja zu unserer Befriedigung, dass euer Verkehr mit der obern Welt nicht ohne irdischen Nutzen für euch bleibt, da ihr doch den Stein der Weisen und die Bereitung der edlen Tinktur des Goldmachens euch habet von den Überirdischen offenbaren lassen.« Ich erschrak nicht wenig über diese Kundschaft, denn ich hatte meine alchemistischen Versuche jedermann gegenüber geheim gehalten und konnte nicht fassen, dass sie dennoch zu Ohren der Königin gekommen waren. Dann aber erhob ich unerschrocken das Haupt, weil ich hoffte, es böte sich da unversehens Gelegenheit, mich aus allen meinen Verlegenheiten lösen zu können. Ich legte darum der Königin mit aller Offenheit dar, dass ich mich bisher vergebens bemüht hätte, das Geheimnis der Metalltransmutation zu finden, und dass ich nicht nur keinen Nutzen, sondern vielmehr den Ruin meines Vermögens gewonnen. Da erst horchte Elisabeth auf, als habe eine menschliche Regung ihr gegen mich so kaltes Herz ergriffen, und sie fragte mich, ob ich ihrer Börse bedürfe. Ich wollte nicht als Bettler vor ihr stehen und erwiderte deshalb mit einem letzten Rest von Stolz, dass ich nicht unnötig die Gnade meiner Gebieterin in Anspruch nehmen wolle, mich aber ihrer Worte erinnern werde, sobald die tiefste Not mich dazu zwingen sollte. Nun sind wir endlich wieder dem Trubel der Stadt entronnen und haben in dem stillen Mortlake die Arbeit von Neuem in der alchemistischen Küche aufgenommen. Neues Unheil hat nicht lange auf sich warten lassen. Bei einem Experiment, das ich anstellte, ist das ganze Laboratorium in die Luft geflogen. Wie durch ein Wunder bin ich dabei unversehrt geblieben, aber die Mauern meines Schlosses zeigen tiefe Risse, und der abergläubische Hass der bäuerischen Umbewohner ist so erregt, dass ich stündlich mit einem Überfall rechnen muß, denn sie ließen mich wissen, dass sie den Teufel nicht länger in ihrer Gemarkung zu dulden willens seien. Es geht zu Ende. Der grüne Engel verspricht und verspricht, von Tag zu Tag bestimmter, zuversichtlicher, näher der endlichen Erfüllung soll alles sein, so sagt er. Aber wir alle fühlen, dass Hilfe zu spät kommt. Der lange mit Schrecken erwartete Tag des Zusammenbruches ist da. Wir berieten mit Kelly ein letztes Mal und kamen zu dem Entschluss, nichts mehr von dem roten Pulver zu opfern, um mit dem gewonnenen Gold das knappe Leben zu bestreiten, sondern so rasch wie möglich außer Land und nach Böhmen zu gehen, um dort bei Kaiser Rudolf, dem berühmten Adepten der königlichen Kunst, und seinen ebenso begeisterten, adeligen, reichen Freunden die Arbeit wieder aufzunehmen, und dies mit umso größerem Erfolg, als ja dem misstrauischen Habsburger mit einem Experiment der Metallverwandlung vor seinen Augen könne aufgewartet werden, dank der noch vorhandenen Reste aus den Elfenbeinkugeln des heiligen Dunstan. Dort in Prag müsse dann eben das Letzte dran gesetzt werden, inzwischen aus dem Buch des Heiligen den Weg zu finden, wie der Stein zu bereiten sei, womit schließlich aller Not ein Ende gemacht und unserem Glück und Ruhm freie Bahn geschaffen würde. Dass am Hof zu Prag die Aussichten eines erfolgreichen Alchemisten ganz anders sind als in England und unter den Augen einer undankbaren Herrin, daran kann kein Zweifel bestehen. Lang erwog ich mit meiner Frau Jane den Schritt, denn es wollte mich hart ankommen, in meinem nun bald 60. Jahr nochmals landflüchtig zu werden. Aber der grüne Engel hat uns mit so starken und verheißungsvollen Worten den Befehl gegeben, aufzubrechen, die Heimat zu verlassen und zu Kaiser Rudolf zu reisen, dass ich nicht länger zu zögern beschloss. Als wollte der Himmel selbst den Beweis für die Richtigkeit dieses Befehls erbringen, erhielt ich gestern einen Brief des Fürsten Laski aus Polen, worin er mich einlud mit den schmeichelhaftesten Worten und mich bat, mit meiner Gattin und Kelly auf seinen Gütern als Gast zu verweilen, solange es uns gefiele. Die Kosten der Reise trage er selbstverständlich, und überdies setzte er mir ein hohes Jahresgehalt aus. Die Freude über diesen Brief hielt nicht lange vor. Zettel und Drohungen, uns allesamt zu erschlagen und mir den roten Hahn aufs Dach zu setzen, staken bereits am nächsten Morgen unter meiner Tür. Das ist zu viel. Das Leben der meinigen darf ich nicht aufs Spiel setzen. Den Schutz der Behörden anrufen? Es hätte keinen Zweck. Sie würden mich im Stich lassen. Ich fühle zu deutlich, dass hinter dem Bauernaufstand sich mächtige, heimliche Feinde verbergen, die mir übel wollen und mich zu verderben trachten. So werde ich selber handeln. Geld von Laski ist nicht gekommen und hat die Lage so verschlimmert, dass ich mich durch die Vermittlung Lesters an Königin Elisabeth habe wenden müssen um Hilfe. Das ist nun schon alles einerlei. An Stolz habe ich nichts mehr zu verlieren. Ich will nicht zum Mörder meines Weibes und meines Kindes werden. Von der Königin erhielt ich heute durch einen reitenden Boten 40 Engelstaler und ein Handschreiben, in dem sie mir antwortet, auf meine Vorstellung wegen des ungenügenden Schutzes meines Lebens und Hauses, dass ihre Macht nicht weiter reiche als die bestellten Behörden. Überdies wundere sie sich, dass der grüne Engel, auf den ich doch so baue, nicht ein besserer Schutzpatron sein solle als sie, eine lediglich irdische Herrscherin. Und anderes eiskaltes Meer. Somit ist es nun beschlossen und alles in Stille getan worden. Das geringe Gepäck, dessen wir bedürfen, auf das bescheidenste zu bemessen, um die Reise so billig wie möglich zu gestalten. Alles Übrige hier in Mortlake und dort draußen in der dunklen Zukunft gebe ich in die Hand der allbarmherzigen Macht des Himmels. Heute, am 21. September 1583, ist die Stunde des Abschieds gekommen. Wir verlassen vor Morgengrauen in aller Heimlichkeit das Haus auf bestellten Reisewagen und gedenken noch vor Abend Gravesend zu erreichen. Gestern zur Nacht noch hat eine Rotte von Bauern und Marodeuren vor dem Schloss gelärmt und ist eine Brandfackel in den verschlossenen Hof hineingeworfen worden, die mein alter Knecht mit seinen Füßen austrat. Wir sind mit Mühe einer Horde neuer Unruhestifter auf unserer Flucht ausgewichen und dem Frühnebel knapp entkommen. Mein Gott, nun ist es so, wie ich es hier in meinem Diary geschrieben habe. Ich bin auf der Flucht. Hinter mir liegt das letzte Besitztum, das auf Erden mein war und den Namen meines Geschlechtes mit dem Boden Englands verbindet. Mortlake ist dem Ansturm des Pöbels preisgegeben. Vielleicht noch, bevor ich den ungastlichen Strand der Heimat verlassen habe. Mit meinen alten trüben Augen habe ich den Brand von Mortlake gesehen. Schwarze Wolken stehen am Horizont, dort, wo mein Schloss hinter den Hügeln liegt. Schwarze Wolken von dick geblähtem Rauch, der von giftgeschwollenen Dämonen bewohnt und emporgetrieben wird, wirbeln im Hexentanz über die Städte einstigen Friedens. Die bösen Geister der Vergangenheit sind über ihrem Fraß. Mögen sie sich sättigen, möge ihnen das endlich hingeworfene Opfer genügen, mögen sie mich vergessen über ihre Orgie und ihrem Leichenschmaus. Eins nur schmerzt mich tief, meine schöne, liebe Bibliothek, meine mir ans Herz gewachsenen Bücher. Die Racheteufel, so wenig wie der Pöbel in seiner ahnungslosen Dummheit, werden sie verschonen. So manches Werk ist darunter, das das einzige und letzte seiner Art auf Erden ist. Verbrennende Offenbarung tiefster Weisheit, verkohlende Liebe teuerste Belehrung. Fahre hin und löse dich wieder in der Flamme, aus der du stammst. Es ist schade um ein gutes Wort, das man zur Bestie spricht. Besser ewig zu brennen und aufzufahren in die Heimat, die der Herd des ewigen Feuers ist. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Hokuspokus.